Die Präsentation ist, ist der da. Okay, passt. Ja, Gott spricht zu uns durch sein Wort und er ist ein Gott, der redet. Und das ist was Schönes für uns. Leider redet Gott nicht immer das, was wir wollen. Und leider beantwortet Gott auch nicht immer die Fragen, die wir stellen, sondern er sagt uns manchmal Dinge, die wir hören müssen und wissen müssen, aber die wir vielleicht, nach denen wir nicht gefragt haben und die wir eigentlich auch gar nicht wissen wollten. Und das ist so ein bisschen auch das Thema für heute. Warum? Bevor wir jetzt komplett einsteigen, wollte ich euch einfach ein Beispiel erzählen. Und zwar die Frage, warum, die Frage nach dem Warum stellt sich eigentlich irgendwann in jedem Leben. Nur als Kinder fragen wir sie vielleicht nicht in der Form, machen es ein bisschen anders. Ich kann mich erinnern, als wir, Erika ist schwanger geworden einmal und unsere Freunde auch. Und das war richtig schön, weil wir gleichzeitig sozusagen auf ein Baby gewartet haben. Und das war richtig schön. Wir haben dann, dann geht man ja zum Arzt und der macht dann Ultraschall. Dann sieht man da so auf Bildern, also so ein kleines Klümpchen Mensch. Und wir haben uns riesig gefreut und unsere Freunde auch. Und bei denen war das dann so, das war was richtig Besonderes, weil die haben auf einmal, sagen die, ja, wir kriegen Zwillinge. Und wir haben uns riesig gefreut zusammen. Das war was richtig Schönes. Wir haben drauf gewartet, bis die Kinder kommen und haben uns vorgestellt, wie die dann zusammen schön leben werden und dann werden die alle Freunde und so. Die Chancen sind ja dann hoch, dass da dann das passende Geschlecht auch dabei ist und dann können die sich gut miteinander verstehen und so. Und dann waren wir dann nochmal beim Frauenarzt und der kontrolliert dann alles und dann sagt er, ja, das passt und so, das ist alles schön und so. Und unsere Freunde waren dann auch beim Frauenarzt und der hat gesagt, ja, das sind schon Zwillinge, aber das sind siamesische Zwillinge, die sind zusammengewachsen am Kopf. Und er hat da wenig Hoffnung für die. Und sagt dann, ja, also ich muss ihnen das auch anbieten, dass sie können das auch abtreiben, dann haben sie das Problem sozusagen nicht. Und die haben natürlich dann gesagt, also sind ja Christen, die haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Also wir wollen sowas nicht machen. Wir werden das nehmen, was Gott uns gibt. Aber die Frage stellt sich dann doch, und ich habe mir dann überlegt, also warum ist das so? Also mit welchem Recht haben wir ein gesundes Baby und wie haben die ein krankes Baby verdient, solche siamesischen Zwillinge. Warum ist das so? Warum kriegen wir gesunde Kinder und jemand anders kriegt ein behindertes Kind? Und wir stellen meistens immer die Frage nur, meistens stellen ja die Leute die Frage, die ein behindertes Kind bekommen, die fragen dann, warum kriegen wir ein behindertes Kind? Aber die Frage ist ja, geht ja in beide Richtungen. Die Frage ist ja auch, warum kriegen wir ein gesundes, wenn unsere Freunde kein gesundes kriegen? Mit welchem Recht haben wir uns das verdient oder wie haben die sich das verdient, dass es bei ihnen nicht so ist? Und diese große Frage nach dem Warum, die treibt uns ja alle um. Und egal wie wir gestrickt sind und egal wie fromm wir sind und wie wir das alles auch verpacken und so, wir stellen uns dann doch diese Frage. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn etwas passiert, etwas Schlimmes, dann fragt man schon, ja, aber Gott, ich dien dir doch, ich gebe dir mein Leben hin, ich versuche alles zu machen, was gut ist, ich versuche das richtig zu machen, aber und irgendwie, als ob du deinen Teil nicht einhältst, als ob du, also mache ich nicht genug für dich? Warum muss mir das passieren? Warum muss denen das passieren? Und man sucht dann immer so nach Antworten und wir suchen dann nach Antworten und bei unseren Freunden war das ganz interessant auch, dass sich dann rumgesprochen hat unter den ganzen Frauenärzten, also im ganzen Ort und sogar noch bis Ulm und so. Die Leute haben gesagt, hey, da gibt es Menschen, die kriegen siamesische Zwillinge und die treiben die nicht ab. Also das ist was Besonderes. Die Leute haben die Ärzte haben untereinander darüber geredet. Die haben das sich gegenseitig erzählt als was ganz Besonderes, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Und nicht auf so eine verächtliche Art und Weise, sondern die haben gesagt, also auf eine bewundernde Art und Weise, die haben gesagt, wie können Menschen sowas machen, sowas annehmen. Es war dann so, dass die beiden, die Zwillinge, die sind dann im Mutterleib gestorben und sind dann abgegangen. Und deswegen war das nie so, dass sie die jetzt zur Welt gebracht haben. Und die sind jetzt nie so groß geworden und so. Aber trotzdem stellt sich diese Frage, warum? Und wir haben dann überlegt, ja, vielleicht ist das ein Zeugnis oder so. Aber das sind alles nur so Versuche, wie man Sachen beantworten kann. Das ist ja keine richtige Antwort auf diese Frage, nach dem Warum. Wenn wir heute die Stelle lesen, dann geht es um die Gemeinde. Es geht um den Kampf gegen die Kirche, den Kampf gegen die Gemeinde Jesu und wie Gott mit diesem Kampf umgeht und was der Kampf in der Gemeinde anrichtet, dieser Kampf gegen die Kirche. Und für das lesen wir uns im 12. Kapitel am Anfang einfach mal nur den ersten Vers durch. Und zwar, da geht's los, da wird so die Szene gesetzt, das ist wichtig für uns. Und zwar der erste Vers im 12. Kapitel, wir haben ja jetzt das 11. Kapitel abgeschlossen, wo Gott dieses riesige Schiff Gemeinde umgelenkt hat und dem Ganzen eine neue Richtung gegeben hat. Jetzt nochmal ganz fest, alle Menschen sind in der Gemeinde und jetzt geht es im 12. Kapitel um den Kampf gegen die Gemeinde. Es ist vielleicht wie so ein Einschub, den Lukas hier macht und wo man sich nicht ganz sicher ist, also wo man, den kann man nicht so gut einordnen, weil es nur eine sehr kurze Begebenheit ist, die hier geschildert wird und dann geht der Fokus wieder weg nach Antiochia. Also ganz kurz geht der Fokus jetzt wieder zurück nach Jerusalem, dann später wieder nach Antiochia und es ist nicht so leicht, das Ganze dann in der Apostelgeschichte einzuordnen, aber so ist es, das ist das, was wir lesen und wir wollen einfach mal das, was da steht, auf uns wirken lassen. Der Kampf gegen die Gemeinde. Herodes startet den Kampf gegen die Gemeinde. Um diese Zeit ging König Herodes gegen die Mitglieder der Gemeinde vor und er ließ sie misshandeln. Also wir sehen hier einen Kampf gegen die Gemeinde. Da werden wieder Leute aus der Gemeinde rausgeholt. Der letzte, der da federführend war wisst ihr noch, das war der Saulus. Der hat auch einen Kampf gegen die Gemeinde geführt, aber den Kampf hat Gott ziemlich schnell umgekehrt und gewendet und Saulus ist zu Paulus geworden. Aber hier gibt's jetzt noch einen Kampf und zwar von Herodes. Damit wir auch was lernen, habe ich eine kurze Übersicht, so eine kleine, über die ganzen Herodese in der Bibel. Und zwar, wenn wir die Evangelien und die Apostelgeschichte lesen, dann kommt da immer wieder der Herodes vor. Und das ist die gleiche Familie, eine sehr verkorkste, kaputte Familie, aber es sind immer verschiedene Herodes. Und deswegen haben wir eine kleine Übersicht hier. Einmal Herodes der Große, das ist der, den wir meistens kennen als Herodes. Herodes der Große, der den Tempel gebaut hat in Jerusalem, oder der den wirklich schön gemacht hat, den Tempel. Und der Kindermörder von Bethlehem war. Das ist das, wie er in die Geschichte eingegangen ist, eigentlich auch in die christliche Geschichte. Und so ist er auch in dem Neuen Testament für uns dageblieben. Im Matthäusevangelium lesen wir davon. Er fürchtet sich vor dem neuen König und dann tötet er alle Kinder in Bethlehem. 2 Jahre und drunter. Alle Kinder, alle Jungs lässt er umbringen. Das ist Herodes der Große. Sein Sohn Herodes Antipas, das ist auch ein Mörder, aber das ist ein anderer Mörder. Das ist der Mörder von Johannes dem Täufer. Also das ist der, wenn wir im Evangelium lesen, die Geschichte, wo seine Tochter oder seine Stieftochter, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wo die dann tanzt und die Männer finden das so, ist irgendwie eine Schande davon zu erzählen. Also der verspricht ihr auf jeden Fall alles, was sie sich wünscht. Und sie wünscht sich auf Bitten ihrer Mutter den Kopf von von Johannes dem Täufer. Und Herodes Antipas, der macht es dann, der schenkt ihr dann den Kopf von Johannes dem Täufer. Das ist auch der Herodes, der Jesus verhöhnt. Als Jesus vor ihn gebracht wird, verurteilt in dieser Nacht, da kommt er vor Herodes und Herodes, der hat erstmal Angst vor Jesus, weil er Angst hat. Der hat ein schlechtes Gewissen wegen Johannes dem Täufer und hat Angst, dass Johannes der Täufer wiedergekommen ist, um ihn zu holen so ein bisschen. Und als er dann mit Jesus so ein bisschen zu tun hat, merkt er, der braucht vor ihm keine Angst haben, aber der will gerne, dass Jesus so Wunder tut, so wie so ein Zauberer solche Tricks macht. Und Jesus macht aber nichts. Jesus ignoriert ihn völlig. Und dann verspottet Herodes ihn und schickt ihn weg. Und dann, kurz danach, stirbt er und sein Sohn Herodes Agrippa kommt dann über kurz oder lang an die Macht. Und dieser Herodes Agrippa, das ist der, von dem wir im 12. Kapitel lesen. Das ist der Mörder von Jakobus. Also die Geschichte, die wir heute lesen werden. Das ist der Herodes Agrippa der Erste. Der regiert sehr, sehr kurz. Wir werden noch im 12. Kapitel auch seinen Tod sehen. Also der ist eigentlich an die Macht gekommen und hat nicht viel gemacht. Dann Jakobus getötet, Petrus versucht zu töten und dann hat Gott ihn umgebracht. Und sein Sohn Agrippa der Zweite, Herodes Agrippa der Zweite, der kommt dann in der Apostelgeschichte im 26. Kapitel vor. Wenn ihr die Geschichte kennt, Paulus verteidigt sich und erzählt von seinem Glauben und wovon er überzeugt ist. Und Herodes sagt, fast hättest du mich überzeugt und ich wäre auch Christ geworden. Und das ist dieser Herodes. Die Familie war noch größer und ziemlich kaputt, wie gesagt. Aber das sind die wichtigen Personen, die auch in den Evangelien und in der Apostelgeschichte immer vorkommen. Ich finde es ganz hilfreich, wenn man das weiß und wenn man die alle einordnen kann. Also wir sind jetzt in dieser Zeit, Herodes Agrippa der Erste, der kämpft gegen die Gemeinde. Und wir werden uns hier jetzt, wenn wir das durchlesen, bis zum Vers 18, werden wir zwei Schicksale sehen. Wir werden einmal Jakobus sehen, der stirbt, und Petrus, der lebt. Also wir haben zwei Schicksale, wir haben eine Frage, die sich uns stellt, und wir haben keine Antwort auf diese Frage. Als erstes einmal das erste Schicksal, und zwar Jakobus, der sterben muss. Um diese Zeit ging Herodes gegen die Mitglieder der Gemeinde vor, und er ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Und als er merkte, dass das den Juden gefiel, da ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah während des Festes der ungesäuerten Brote. Er ließ ihn ins Gefängnis schaffen und von vier Gruppen zu je vier Soldaten bewachen. Und nach dem Passafest wollte er ihn vor dem Volk aburteilen. Also die Situation, die wir hier vorfinden, ist tragisch. Als erstes werden Mitglieder aus der Gemeinde verhaftet und misshandelt. Und wenn die von Misshandlung reden, dann meinen die wahrscheinlich nicht das, was wir vielleicht in Deutschland unter Misshandlung manchmal verstehen, sondern da ging es dann wahrscheinlich um harte, um härtere Maßnahmen, die man gegen die ergriffen hat, gegen diese Menschen. Und dann nicht nur, dass Leute aus der Gemeinde misshandelt werden, sondern dann kommt Jakobus auch noch ins Gefängnis, der Bruder von Johannes, und der wird dann enthauptet. Und Jakobus, der Bruder von Johannes, das ist einer von den vier Fischerkollegen. Also wir haben ja in den Evangelien von den Jüngern sind ja diese vier Freunde, diese vier Fischerkollegen aus Kapernaum. Und zwar die zwei Brüder, also die Brüder Petrus und Andreas und die Brüder Jakobus und Johannes. Johannes war der jüngste von denen allen. Also dieses Vierergespann, die waren alle zusammen Fischer in Kapernaum, bis Jesus gekommen ist und ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Sie hatten Boote. Also offensichtlich ging es ihnen gut. Sie hatten Boote, sie hatten Netze und mit denen haben sie gearbeitet und für ihre Familie den Lebensunterhalt verdient. Aber als Jesus gekommen ist, dann kennen wir diese Begebenheit, wo Jesus sagt, kommt und folgt mir nach. Ich mache euch zu Menschenfischern. Und dann kommt dieses, und sie ließen das alles zurück, ihr Geschäft, ihr gut laufendes Geschäft. Und sie haben alles für Jesus aufgegeben. Und Jakobus war einer von diesen. Jakobus der Ältere, vielleicht dann der Verantwortungsbewusstere oder so, aber trotzdem, der gibt auf und mit seinem Bruder zusammen, Johannes, gehen sie und werden Jünger von Jesus und werden dann Apostel und sind dann Säulen in der Gemeinde. Hier ist wieder so, es gibt noch einen Jakobus in der Bibel, aber das ist ein anderer, das ist der Bruder von Jesus. Also es gibt den Jakobus, den Bruder von Johannes, der Jünger von Jesus und dann gibt es einen Jakobus, der Bruder von Jesus. Und der Jakobus, der Bruder von Jesus, der schreibt den Jakobusbrief. Dieser Jakobus hier konnte nicht wirklich viel Briefe schreiben, hatte wahrscheinlich nicht viel Zeit dazu, sondern ist dann irgendwann gar nicht so lange, also nach dem Ganzen wurde er schon hingerichtet und konnte deswegen dann, hat wahrscheinlich nicht unbedingt das längste Leben gehabt. Und hier nimmt er seinen Dienst einfach dieses abrupte Ende. Wahrscheinlich mit dem Schwert, hier steht einfach enthauptet, ihm wurde mit dem Schwert einfach der Kopf abgeschlagen. Und wisst ihr, was ich so spannend finde, ist, wenn man die Geschichte liest, das 12. Kapitel, dann ist es, weil es so kurz ist, dann liest man so drüber hinweg und man wird sich dieser Tragik überhaupt nicht bewusst. Das bedeutet uns gar nicht so viel. Das bewegt uns gar nicht, was da passiert ist. Und ich habe mir dann so überlegt, vielleicht müssen wir uns das einfach mal hier in der Gemeinde vorstellen, was das bedeuten würde, was da steht. Also das sind nur zwei Verse, diese ganze Geschichte. Ein paar werden misshandelt, Jakobus wird ins Gefängnis gesteckt und wird enthauptet. Was das für uns bedeuten würde, als erstes würden ein paar von unseren Leuten ins Gefängnis gesteckt werden und misshandelt werden. Also König Herodes hätte sich von unserer Gemeinde welche ausgesucht. Ich schätze mal, dass er sich so aktive Leute ausgesucht hat, die irgendwie auffällig waren. Also die irgendwas gemacht haben. Ich habe dann mir so überlegt, hier wahrscheinlich hätte er so Kinderstunde, Teenie, Jugendarbeit, sowas. Also Leute, die auffallen irgendwie, die was machen. Ich habe dann einfach geguckt, wer am Sonntag so Kinderstunde gemacht hat, wer am Freitag Jugend gemacht hat. Also von den Jugendleitern hätten sie dann Steff Kopp geholt. Der war Redner auf der Jugendstunde und von den Kinderstundenmitarbeitern dann Minna Dederer, Jenny Torno und Lara Helver. Die waren halt dann Kinderstundenmitarbeiter. Na, aber das sind jetzt nur 4 Leute, das ist nicht viel. Das sind einige aus der Gemeinde. Und die wären dann ins Gefängnis geschleppt worden und da hätte man sie dann körperlicher Folter unterzogen, hätte sie misshandelt. Und die Misshandlung, die man mit ihnen gemacht hätte, die wäre, also zum Beispiel Auspeitschen war was man gemacht hat. Dann gab es dann 40 weniger Einenschläge und die haben die Leute, dann musste man sich dann hinlegen, dann wurde man hinten entblößt und dann hat man die Leute ganz, ganz fein säuberlich hinten geschlagen und nicht, also nicht, dass das rot wurde oder so, sondern das wurde dann blutig. Das war danach, war das blutig alles. Und die haben das schön verteilt, dann war das alles schön ein blutiges Stück, der Rücken bis zum Hintern runter. Und solche Sachen hat man dann gemacht. Also das wäre das, was die Leute erlebt hätten. Das wäre das, was diese hier, die ich gerade vorgelesen habe, die vielleicht erlebt hätten. Und ich habe mir dann überlegt, was hätten wir dann gemacht? Also wir hätten auf jeden Fall nicht nur 2 Sätze geschrieben über diese Geschichte, sondern wenn das passiert wäre, wir hätten uns hier jeden Abend getroffen, 100%ig. Und wir hätten hier gesessen und hier wären weinende Leute drin gesessen. Also mindestens die Ehefrauen, die Ehemänner, Eltern, Geschwister, die hätten alle hier drin gesessen und hätten geweint vor Trauer und hätten, was hätten wir gemacht? Wir hätten Gott angefleht, oder? Was hätten wir sonst tun sollen? Wir hätten zu Gott gebetet, jeden Abend. Und ich schätze mal, dass nicht nur die Verwandten und Freunde geweint hätten. Wir hätten alle geweint. Und dann wären so ein paar Tage im Ungewissen vorübergegangen. Ich meine, das macht man nicht an einem Abend mal schnell. Sondern die wären lange im Gefängnis, paar Tage im Gefängnis geblieben. Und wir hätten durch irgendwelche Bekannte von Bekannten, vielleicht einer arbeitet dort im Gefängnis und der hätte uns dann erzählt, ja, die leben noch, aber es sieht schlecht aus, vor allem hier bei dem und dem hier. Stefan hat besonders viel abgekriegt. Dem geht's echt schlecht. Und dann hätten wir darüber gebetet und hätten versucht, wir hätten Gott angefleht, dass das nicht so ist. Ein paar Tage wäre es so vielleicht im Ungewissen gewesen und dann wäre vielleicht jemand freigelassen worden. Vielleicht wäre Jenny freigelassen worden und wir hätten Gott gedankt, aber die müsste man erstmal wieder gesund kriegen. Vielleicht könnte sie gar nicht kommen hierher. Bleibt dann zu Hause. Und dann ihr Mann wäre da, Viktor wäre da und wir würden ihn fragen, wie geht's ihr? Und dann würde er erzählen und dann würden wir die fragen, was sagt Jenny zu den anderen? Hat sie die gesehen? War sie mit denen zusammen? Was war mit denen? Geht es denen gut? Wir hätten schrecklich Angst um denen. Und die Frage ist auch, ich habe mir dann überlegt, was wäre dann mit uns anderen, oder? Also, wer macht danach noch nächste Woche Kinderstunde und Jugendstunde? Weil das, also, die letzten hat man ja dann mitgenommen. Wer es nächstes Mal macht, also würdest du dein Kind, dein Freund, würdest du deinen Bruder das machen lassen? Würdest du nicht sagen, vielleicht solltest du das nicht machen? Gäbe es jemand, der nicht mehr machen würde? Jemand, der sagt, hey, wir haben gerade kleine Kinder, komm, ich mach lieber nicht. Also ich mach lieber nicht die Predigt am Sonntag. Das geht ist viel zu auffällig. Und in der Geschichte geht es ja dann weiter. Dann wird Jakobus verhaftet. Einer der Ältesten wird verhaftet. Einer der Leiter der Gemeinde, Samuel hat am Sonntag gepredigt, der wäre dann dran gewesen. Das Problem wäre aber, während wir dann am Abend beten und uns fürchten, da kommt die Botschaft, Samuel wurde gerade auf dem Marktplatz geköpft und die Menge hat gejubelt. Alle haben sich gefreut. Was hätten wir dann gemacht? Was würden wir machen? Also, und das ist das, wir lesen darüber hinweg, das sind 2 Verse. Und wir denken so, ja, die wurden misshandelt, ja, der Jakobus wurde geköpft. Nee, Mann, der Jakobus hat eine Familie. Samuel hat eine Familie, eine Frau und 6 Kinder. Was machen die jetzt? Was erzählen wir denen jetzt? Die sind ja dann auch hier vielleicht. Die beten dann auch mit, aber ja. Und so ging das der Gemeinde in Jerusalem im Kapitel 12. Die waren, und ich kann mir das vorstellen, die waren am Boden zerstört. Da ging es nicht ohne Tränen ab an diesen Abenden. Ich weiß nicht, ob die da großartig Themen gemacht haben oder da großartig gepredigt haben. Ich glaube, da hat man mehr geweint und gebetet an diesen Abenden. Sollte der Feind der Kirche siegen? Also, da waren ja noch viele von den Aposteln dabei. Die haben dann gesagt, Jesus hat uns gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist es, was Jesus gesagt hat. Ja, Jesus, in der Welt haben wir wirklich Angst. Wir haben Angst um Stefan, Minna und Lara. Wir haben Angst, dass die auch sterben. Dass man mit denen das Gleiche macht. Die Leute mögen das. Da steht ja hier, den Juden gefiel das. Die Leute mögen das, wenn wir die Christen umbringen. Warum soll er nicht die auch umbringen? Und ich glaube, wir hätten lange gebetet hier. Vor allem, wenn wir verwandt sind oder befreundet oder wenn das unsere Frauen oder unsere Männer sind. Jede Teenie-Stunde gehen wir an, als ob es unsere letzte sein könnte. Sollen wir überhaupt noch Teenie machen? Der Jungstreff zum Beispiel, der ist so laut, man spielt ja draußen. Das hören ja die Leute, das sehen die alle. Und dann hier, wen erwischt es dann? Da sind dann hier Stefan, Dennis, die Cops, die sind alle jung, viele haben Kinder von denen. Sollen die das wirklich machen? In der Welt habt ihr Angst. Jesus hat recht, in der Welt haben wir Angst. Und wir haben zu Recht Angst. Wir haben Bedrängnis in der Welt, tödliche Bedrängnis. Was sollen wir tun? Und in die Situation kommt dann das rein, was hier steht. Als er merkte, dass es den Juden gefiel, da ließ er direkt auch Petrus festnehmen. Also jetzt wird Petrus geholt. Der nächste Leiter der Gemeinde. Und Herodes plant das Gleiche wie mit Jakobus. Er will eine schnelle Sache machen, mit dem Schwert einmal durch den Hals, damit die Menschenmenge ihn liebt. Einfach nur so, damit die Menschen ihn feiern. Und bei Herodes war das so, er wollte sich beliebt machen bei den Juden. Und das war dann so das Mittel, was er herausgefunden hat. Das Interessante ist, er hat ja nicht mal so wirklich was gegen die Christen gehabt, so scheint's. Sondern das war einfach nur ein politisches Mittel. Die waren einfach nur eine Währung. Und er hat halt mit dieser Währung bezahlt. Die waren ein Spielball für ihn. Der hat sie benutzt, um gut dazustehen. Und die Frage ist, die Gemeinde steht da und die beten am Abend und die sagen, Gott, wir sind deine Gemeinde. Jesus, du hast gesagt, du hast die Welt besiegt. Aber die Welt besiegt doch uns. Schau uns an. Unsere Leute sitzen im Gefängnis. Wir haben Angst, dass die alle den Kopf verlieren. Hier geht's gar nicht mal mehr nur um Misshandlung. Unsere Leute kommen nie mehr zurück. Die Kinderstunde gemacht haben, die sind für immer verschwunden. Schaut mal, und wenn wir das auf unsere Situation, Samuel haben sie geholt, den haben sie enthauptet, wen holen sie dann? Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel nicht so viele Älteste. Dann holen sie halt Siggi, weil der ist auch auffällig geworden und dann ist der weg. Aber das ist dann die nächste Familie ohne Vater. 4 Kinder und wir würden sagen, die sind doch viel zu klein, um ohne Vater zu leben. Also was soll dann sein? Wie würden wir uns als Gemeinde treffen? Und ich glaube, wir würden, und das ist genau das, was wir dann auch weiter lesen, was dann passiert. Das ist genau das, was die Gemeinde gemacht hat. Die Gemeinde trifft sich und die sind verzweifelt im Gebet. Die sind mit aller Macht im Gebet, wie man das sich nicht mehr vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass die sich getroffen haben, sobald sie konnten. Sobald sie von der Arbeit oder sonst, wo sie waren, weg konnten, haben die sich getroffen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Stunde gebetet haben. Das geht um Leben und Tod. Es geht um Leben von meinem Ehemann, von meiner Ehefrau, von meiner Schwester, von meinem Bruder, von meinem Kind. Um denen ihr Leben geht's. Wir würden Gott genauso inständig anflehen. Wir würden ums Leben flehen. Und das ist es, was die Gemeinde macht. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Und in der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen 2 Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, während 2 andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Also die Welt in ihrer Übermacht hat alles geklärt. Es gibt keinen Ausweg. Petrus ist mit Ketten gefesselt an diese zwei Soldaten, eingesperrt in so einem in so einer Gefängniszelle, und draußen vor der Tür bewachen nochmal zwei Soldaten diese Zelle. Eigentlich völlig übertrieben. Das ist die Macht der Welt. Die ganze Macht der Welt wird hier gegen die Gemeinde gerichtet. Alles, was die Welt zu bieten hat. Plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm, also mitten in der Nacht. Und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Und er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. Steh schnell auf, sagte er. Sofort fielen ihm die Ketten von den Handgelenken ab. Binde den Gürtel um, zieh deine Sandalen an, befahl der Engel. Und Petrus tat es. Und dann sagte der Engel, wirf den Mantel über und komm mit. Und Petrus folgte ihm hinaus. Er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen. Und sie gingen an der ersten Wache vorbei und dann an der zweiten. Und sie kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Und das öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen in eine Gasse hinunter. Und da verschwand der Engel neben ihm plötzlich. Und das ist sozusagen die Macht Gottes. Und ich freue mich einfach an dieser Leichtigkeit. Gott macht nicht etwas so Riesiges, Gigantisches, sondern es ist alles so leicht bei Gott. Die Türen gehen einfach auf, die gehen raus. Und es gibt keinen großen Kampf, kein Aufsehen, kein Krieg, kein Geschrei, nichts. Es ist einfach, also Petrus geht einfach raus. So wie du aus deinem Haus rausgehen kannst. Du kannst einfach aufstehen und rausgehen. Die ganze Macht der Welt kann das nicht einschränken. Und Gott muss nicht kämpfen, um seine Leute frei zu bekommen. Sondern die können einfach rausgehen. Als ob niemand da ist, der ihnen etwas tun kann. Die Ketten, und ich stelle mir das, weiß nicht, wie das war, als ob sie durch seine Hände durchgefallen sind. Also als ob sie einfach so, als ob sie nicht da wären oder so runtergefallen sind. Oder ob sie aufgegangen sind und runtergefallen sind. Aber es muss unglaublich gewesen sein. Und dann geht Petrus raus dort und sagt, jetzt kam Petrus zu sich. Und einfach diese Leichtigkeit, das war so leicht irgendwie, dass Petrus gedacht hat, das ist gar nicht echt alles, was ich hier erlebe. Und dann sagt er, nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel geschickt hat, sagte er. Er hat mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden sich erhofften. Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zusammengekommen, um zu beten. Als Petrus an die Tür am Hofeingang klopfte, kam eine Dienerin und wollte nachsehen, wer da wäre. Sie hieß Rode. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, lief sie gleich ins Haus und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Vor lauter Freude hatte sie vergessen, das Tor zu öffnen. Du bist wohl nicht ganz bei Verstand, sagten sie zu ihr. Doch sie behauptete steif und fest, dass es Petrus sei. Da meinten sie, dann ist es sein Engel. Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter, bis sie schließlich aufmachten. Und als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Doch er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen und erzählte ihnen dann, wie der Herr ihm aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet es auch Jakobus, und den Brüdern bat er sie. Und dann ging er hinaus und verließ die Stadt. Also die Gemeinde, die macht ja hier das Einzige, was sie tun kann. Und wenn ich mir die Situation vorstelle bei uns, wie das wäre, wir würden hier sitzen und weinen, wir wären traurig und wir würden beten. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich glauben würde und sagen würde, ja, ganz bestimmt kommen die frei. Ich meine, Jakobus ist ja gerade geköpft worden. Für den haben wir doch auch gebetet. Also die Gemeinde hat ja nicht da angefangen zu beten. Und ich würde dann sagen, ja, Gott kann das auf jeden Fall machen, aber ich glaube nicht, dass er es tut. Ich denke, es wird wie bei Jakobus laufen. Es wird so wie bei Samuel laufen. Und wir würden für Siggi beten und für die anderen, die noch im Gefängnis sind, aber wir würden nicht so wirklich dran glauben. Und dann auf einmal würde genau das passieren. Auf einmal wäre er da und wir würden das gar nicht fassen können. Und dann würde er sagen, hey, ich bin einfach rausgegangen. Ich bin einfach gegangen. Also ich habe nichts gemacht dafür. Wurde einfach aufgeweckt, bin aufgestanden und bin rausgegangen. Und dann hätte Siggi gesagt, also Leute, ich muss meine Familie einpacken. Wir fahren ins Auto, wir hauen jetzt ab. Sagt Dani bitte Bescheid, dass ich draußen bin. Erklärt ihm das alles. Und dann würde er seine Familie einpacken und würde abhauen. Weil das ist genau das, was Petrus auch gemacht hat. Petrus sagt, hey, sagt Jakobus Bescheid, ich bin draußen, erzählt ihm, wie es passiert ist, aber ich muss jetzt abhauen. Sonst bin ich morgen wieder im Gefängnis. Petrus verlässt sofort die Stadt und Jakobus, der Bruder von Jesus, eine der Säulen der Gemeinde, der war offensichtlich bei dieser Gebetsgemeinschaft nicht dabei und Petrus hat aber keine Zeit mehr, sich mit ihm zu treffen. Petrus ist auf der Flucht, er flieht. So ein Gefühl muss das damals gewesen sein. Von den Leitern wird einer umgebracht, der andere flieht und die, die übrig bleiben, die müssen jeden Tag um ihr Leben fürchten. So sieht es aus, wenn die Welt Krieg führt gegen die Gemeinde. Ein paar von den Mitarbeitern sind im Gefängnis, vielleicht kommen noch Leute, ein paar von unseren Mitarbeitern dazu. Wer sagt, dass die irgendwann wieder zurückkommen? Vielleicht, weil wenn Herodes jetzt Petrus nicht köpfen kann, dann köpft er halt jemand anders. Da gibt es ja genug von den Christen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich habe mir überlegt, ich schätze mal, und mir hätte das echt Mut gemacht. Wenn ich das erlebt hätte, wenn ich hier gesessen hätte auf den Knien und hätte gebetet dafür, dass Gott das Leben bewahrt von Sigi. Und dann würde er auf einmal reinkommen und ich hätte es gar nicht geglaubt erst. Und dann hätte ich das verstanden und dann hätte ich gehört, wie der da rausgekommen ist. Ich glaube, ich wäre ruhiger geworden. Natürlich hätte ich immer noch geweint und ich hätte immer noch Angst um die Leute, die noch drin sind. Aber ich hätte, glaube ich, mit mehr Zuversicht gebetet und mit mehr Gottvertrauen. Und ich hätte vielleicht anders über diese Sache gedacht. Wisst ihr, gleichzeitig bei all dem muss uns bewusst sein, die Gemeinde hat nicht nur ein Wunder erlebt. Also die Gemeinde hat ja nicht nur erlebt, dass Petrus gerettet wurde, sondern die Gemeinde hat beides erlebt. Sie hat die Tragödie erlebt, dass Jakobus enthauptet wurde. Also diese beiden Dinge hat die Gemeinde erlebt und die müssen sie ja jetzt zusammenbringen. Wie ist das jetzt? Jakobus wird enthauptet, Petrus wird gerettet. Wie kriegen wir das zusammen? Die Frage nach dem Warum stellt sich doch schon, oder? Also warum? Warum so? Warum wird einer gerettet und einer nicht? Wenn Gott doch offensichtlich retten kann und wenn es für ihn so ein leichtes ist, warum macht er es dann nicht? Und diese Frage müssen wir uns stellen, wenn wir denkende Menschen sind. Manche sagen dann, oder das, ich glaube, das ist meiner Ansicht nach eine sehr einfache Antwort auf diese Frage, die sagen, ja, vielleicht hat die Gemeinde hat einfach nicht genug gebetet bei Jakobus und dann später bei Petrus haben sie halt genug gebetet und haben sie dann geglaubt und so. Das ist keine schöne Antwort und auch ist das keine Antwort, die Bibel hergibt. Also das ist einfach nur so, das machen die Leute sich so passend, weil sie so eine seltsame Theologie haben. Das steht dort nicht so. Ich glaube, dass ab dem Tag, wo Leute aus unserer Gemeinde verhaftet worden wären und misshandelt worden wären, da hätten wir uns am Abend getroffen zum Beten. Und das nächste ist, wann hätten wir denn am meisten Glauben? Doch am Anfang. Sobald Jakobus der Kopf abgeschlagen würde, dann hätten wir doch gar keinen Glauben mehr zum Beten. Dann hätten wir ja gerade gesehen, wir beten für Jakobus, der Kopf wird ihm abgeschlagen, dann werden wir ja nicht mit noch mehr Glauben für Petrus beten. Andere sagen so, gerade auch wenn das hier ist, die sagen, ja, wir als Christen, wir müssen mehr Wunder erleben. Wir müssen Wunder erleben, genauso wie die Christen damals. Warum erleben wir als Gemeinde nicht solche Wunder? Und sie meinen, damit das wunderbare Dinge geschehen müssten. Leute müssten von ihren Krankheiten geheilt werden, Gelähmte müssten wieder gehen können, Leute, die im Rollstuhl sitzen, müssten wieder laufen können. Und all diese Dinge, die wollen wir sehen, weil die gab's ja damals offensichtlich auch. Aber sie vergessen eine Sache, wisst ihr, wir erleben nicht, dass jemand aus dem Gefängnis rausmarschiert, an seinen Wachen vorbei und die Türen vor ihm aufgehen. Ja, das erleben wir nicht, aber wir werden auch nicht geköpft. Also, Das ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man sich diese Verhältnisse wieder zurückwünscht. Und vielleicht, und ich habe mir das dann überlegt in der Vorbereitung, vielleicht gehört das auch zusammen. Vielleicht ist es, wenn es soweit ist, dass wir wieder geköpft werden, dann werden vielleicht wieder größere Dinge passieren. Weil ich glaube, vielleicht ist gerade in der dunkelsten Stunde der Gemeinde, da sieht man Gottes Wirken vielleicht am hellsten. Vielleicht, wenn wir uns das wünschen, dass wir wieder solche Zeiten erleben, wird es vielleicht nicht so schön sein, wie wir uns das jetzt vorstellen. Die meisten Leute, die sich sowas wünschen, die leben eigentlich sowieso schon ein sehr angenehmes Leben. Die wünschen sich eigentlich nur noch, dass Jesus sie noch mal ein bisschen reicher macht und dass sie noch mal ein bisschen coolere Sachen erleben. Aber dafür ist Jesus nicht da und dafür schickt Gott keine Wunder, damit wir tolle Zeiten haben. Gott schickt Wunder für seine Gemeinde, wenn seine Gemeinde das braucht. Wenn die Gemeinde im Gefängnis sitzt und wenn den Kopf abgeschlagen werden soll, dann arbeitet Gott. Dann sehen wir Gottes Wirken ganz deutlich. Also das ist auch wieder so eine Sache. Also wieder auch keine Antwort auf diese Frage nach dem Warum. Gerade in der dunkelsten Zeit der Gemeinde leuchtet Gottes Fürsorge am hellsten. Aber diese Frage nochmal. Warum macht Gott es? Warum stirbt Jakobus und warum lebt Petrus? Wieso ist das so? Einer wird geköpft und einer wird wunderbar befreit. War Gott jetzt nur bei Petrus dabei und bei Jakobus? Was hat Gott da gemacht? War das ein Versehen? Offensichtlich kann Gott retten, wie wir bei Petrus sehen. Wir lesen schnell über die Geschichte hinweg, weil die Geschichte von Petrus so lang ist. Aber wisst ihr, die Familie von Jakobus, die hat sich die Frage gestellt. Das weiß ich zu 100%. Die haben sich schon gefragt, Gott, warum hast du unseren Vater nicht gerettet? Warum hast du meinen Mann nicht gerettet? Ich freue mich, dass Petrus draußen ist. Und ich freue mich für seine Familie, für seine Frau und für seine Kinder. Ich freue mich. Aber warum hast du Jakobus nicht gerettet? Das ist ja mein Vater. Das ist mein Mann, mein Freund, mein Bruder. Jesus, hast du uns vergessen? War Jakobus nicht so ein treuer Nachfolger? Man könnte jetzt also diese ganzen Dinge sagen, die wir vorhin gesagt haben, aber ich glaube, wir müssen einfach das nehmen, was hier steht. Die Gemeinde Jesu steht unter Beschuss, die feindlichen Mächte toben, die Gemeinde wird angegriffen und einer wird auf grausame Weise hingerichtet und einer wird auf wundersame Weise gerettet. Hat Gott geschlafen oder geschlummert? Und der Psalmist sagt, nein, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Wenn Gott also ganz da war, also Gott war wirklich ganz da, bei Jakobus genauso wie bei Petrus, genauso wach, mit seinen Augen auf die Gemeinde gerichtet, was bleibt uns dann übrig? Wir müssen sagen, Gott konnte Jakobus retten, genau wie er Petrus gerettet hat. Gott konnte das genauso machen, aber er tut es nicht. Und der einzige Schluss, der uns bleibt, ist, dass wir sagen müssen, Gott tut es ganz bewusst nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil alles andere würde ihn seiner Gottheit berauben. Wir müssten sagen, er schläft oder er ist nicht mächtig genug oder sonst irgendwas. Nein, er muss wach sein und er muss da sein und er muss die Macht haben, weil er Gott ist. Und hier schockiert uns Gottes Wort. Wir versuchen oft, Gott zu verteidigen. Und ich weiß, ich mache das dann auch so. Das ist so ein Reflex. Wir sagen dann immer, ja, Gott lässt es zu. Als ob wir ihn so ein bisschen aus der Verantwortung nehmen wollen. Als ob wir so sagen wollen, Gott ist an der ganzen Sache nicht schuld. Also der kann auch nichts dafür. Der hat es nur zugelassen. Als ob ihn das irgendwie rausnehmen würde. Wisst ihr, wenn ich die Macht habe, jemand zu retten, vor mir, und ich lasse ihn sterben, und ich könnte ihn retten, dann kann ich mich nicht rausreden damit, ja, ich habe es nicht gemacht. Ich habe ihn ja nicht getötet, ich habe es nur zugelassen. Das ist doch keine Ausrede. Das ist Blödsinn. Gott könnte Jakobus retten, aber er tut es nicht und er macht es ganz bewusst nicht. Und die Bibel macht es nicht so wie wir, dass die Bibel versucht, Gott zu entschuldigen oder ihn irgendwie so rauszuholen aus der Nummer. Sondern die Bibel macht es knallhart. Zum Beispiel im Jesaja-Buch. Eine Stelle, die ich so unglaublich finde. Das ist eine Stelle, die ich bewundere, weil ich bewundere, wer Gott ist. Da sagt Gott, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst niemand, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Gottes Wort versucht Gott nicht billig zu entschuldigen, sondern Gottes Wort sagt uns, wer Gott ist. Wer hat die Kontrolle über unser Leben? Wer ist Gott auf dieser Welt? Wer ist der, der alles in der Hand hält? Gibt es jemanden neben Gott? Gibt es jemanden, der ihm Widerstand leisten könnte, der ihm etwas wegnehmen könnte? Gibt es jemanden, der etwas tun könnte, was Gott nicht unterbinden könnte? Gibt es jemanden, der etwas tun könnte, ohne dass Gott ihm das gibt, zu tun? Und hier sagt Gott, ich bin Gott und sonst niemand. Ich bin der Einzige, mit dem ihr rechnen müsst. Ich bin der Einzige, nach dem ihr fragen müsst. Ihr müsst auf niemanden sonst schauen. Ihr müsst bei niemandem um Erlaubnis fragen. Ihr müsst euch vor niemandem fürchten, außer vor mir. Neben mir gibt es nämlich niemanden und nichts. Es gibt keine Krankheit, die in euer Leben kommen kann. Es gibt nur mich. Ich kann eine Krankheit in euer Leben kommen lassen. Es gibt keine Welt, keine Macht dieser Welt, die euch etwas antun kann, sondern es gibt nur mich. Neben mir gibt es niemanden. Ich bin es, von dem alle Dinge kommen. Wir müssen vorsichtig sein in einer Sache. Und zwar, das bedeutet nicht, dass Gott schlechte Dinge tut. Er ist es nicht, der sündigt. Er sündigt nicht, er versucht niemanden zum Bösen. Er tut selber nichts Böses und er versucht auch niemanden zum Bösen. Und er kann nicht zum Bösen versucht werden. Aber wenn wir das hier sagen, das, was Gott hier sagt, dann bedeutet es, ich trage die letzte Verantwortung über diese alle Dinge. Es geht darum, wer hat die Kontrolle über alles? Wer kann dafür sorgen, dass ich durch die verschlossenen Türen des Gefängnisses hindurch marschiere, dass ich frei werde? Und wer kann dafür sorgen, dass ich geköpft werde? Und am Ende landen wir bei Gott, weil Herodes hatte nicht die Macht dazu. Herodes hatte nicht die Macht, jemanden zu köpfen. Das sehen wir bei Petrus. Herodes wollte Petrus köpfen, aber er konnte nicht. Herodes hat keine Macht, die ihm nicht von oben gegeben wäre. Ich bin der Herr und sonst keiner außer mir. Niemand ist Herr über das Leben der Menschen als nur Gott allein. Auch der Satan nicht. Der Satan ist selber nur ein Wesen wie wir. Er ist natürlich mächtiger als wir, weiß mehr als wir und was auch immer er noch mehr ist und mehr kann als wir, aber er ist genau wie wir in dieser Hinsicht. Wir sind alle hier, alles was geschaffen ist und Gott ist ganz woanders. Er steht über all dem, er ist völlig außerhalb von all dem und der Satan ist nur wie wir. Er ist Gott völlig untertan. Gott hat die ganze Zeit die Kontrolle. Er könnte alles verhindern, aber das Böse kommt nicht von ihm. Ein Beispiel, wie wir uns das vielleicht ein bisschen vorstellen können. Nehmen wir mal an, ich komme zu euch zu Besuch, ihr lasst mich in eurem schönen Wohnzimmer sitzen und da ist meine kleine Marie dabei, die macht das jetzt zwar nicht mehr, aber früher hat sie das immer gemacht und zwar, wenn die so fette Buntstifte gefunden hat, so dicke, dann hätte sie vielleicht angefangen, bei euch im Wohnzimmer die Wände zu verschönern mit diesen Buntstiften. Und ich würde dann da dran sitzen und zuschauen. Und dann kommt ihr ins Zimmer. Wen würdet ihr dann schimpfen? Ich meine, ihr seid wahrscheinlich so höflich, dass ihr niemanden schimpfen würdet, aber wen müsstet ihr dann eigentlich schimpfen? Marie? Also wenn ich da sitze und zuschaue, dann braucht ihr nicht Marie schimpfen, dann bin ich das Problem offensichtlich. Ich habe natürlich nichts Böses gemacht und das Beispiel passt nicht in jeder Hinsicht, aber schaut mal, ich habe das nicht gemacht, aber ich habe die Verantwortung, ich habe die Kontrolle über die Situation. Wenn ich das, ich könnte das sofort unterbinden, aber ich habe es nicht getan. Warum auch immer ich sowas Doofes nicht gemacht habe oder machen lassen habe. Mit Recht zieht ihr mich zur Verantwortung und genau so lehrt uns die Bibel. Wir müssen zu Gott kommen, wenn etwas ist. Er ist es, aus dessen Hand wir die Dinge nehmen. Egal von wo sie kommen. Die Gemeinde, die hier in Jerusalem sitzt, die müssen nicht zu Herodes gehen und sagen, Herodes, du bist aber ein gemeiner Kerl, kannst du nicht netter zu uns sein? Die Gemeinde braucht nicht mit Herodes zu reden. Herodes ist nur ein kleines Puzzlestück, ein kleines Werkzeug in der Hand Gottes. Er hat keine Macht über die Gemeinde, er kann nichts tun. Wenn wir wirklich das Problem klären wollen, müssen wir das tun, was die Gemeinde gemacht hat. Wir gehen ins Gebet zu Gott und wir sagen, Gott, warum lässt du uns leiden? Weil es Gott ist, der uns leiden lässt. Das ist es, was die Bibel uns lehrt. Nicht Herodes lässt uns leiden, nicht eine Krankheit, nicht die Ärzte versagen oder sonst irgendwas, nichts von all dem, sondern es ist immer Gott, der hinter all dem steht. Er steht über all dem. So wie Marie, die malt, ich bin der, der die Kontrolle hat in dieser Situation. Ich bin der Erwachsene. Ich kann hingehen und hier einfach den Stift aus der Hand nehmen und es passiert nichts Schlimmes. Gott ist der, der alles in der Hand hat und er tut es nicht. Er lässt Jakobus den Kopf abschlagen. Genauso lehrt es uns die Bibel. Im Buch Hiob zum Beispiel. Hiob hat seine Herden, diese riesigen Herden. Und dann kommen die Sabäer, ein Nachbarvolk, und sie überfallen die Hirten, töten die alle und dann nehmen sie die Herden weg von Hiob. Und als Hiob klagt, was klagt er da? Klagt er dann, die bösen Sabäer haben mir meine Herden weggenommen? Nein. Was sagt Hiob? Der Herr hat mir das gegeben und die Sabäer haben es weggenommen. Nein, nicht die Sabäer haben es mir weggenommen. Gott hat mir das weggenommen. Der Herr hat es mir gegeben und der Herr hat es mir genommen. Das ist es, wie die Bibel redet über Gott. Das ist, auf den ersten Blick scheint es uns so, als ob das nicht schön ist. Und wir haben dann den Reflex, wir wollen dann Gott schnell verteidigen und dann versuchen wir die Dinge so ein bisschen zu relativieren. Das scheint uns wie eine schlechte Nachricht, aber das ist eine wunderschöne Nachricht. Wisst ihr, was das nämlich bedeutet? Wir brauchen keine Angst haben vor Herodes und vor den Sabäern und vor Krankheiten und vor sonst jemanden. Wir können wie Jesus vor Pontius Pilatus stehen und wir können ohne Furcht ihm ins Angesicht schauen und können sagen, du hast keine Macht über mich, die dir nicht von meinem Gott gegeben wurde. Du kannst mir nichts tun, was nicht Gott mir geben will. Und wenn Gott mir etwas gibt, mein Vater, dann nehme ich das aus seiner Hand an. Ich brauche vor dir keine Angst haben. Wir brauchen uns vor niemandem mehr zu fürchten. Die Leute, die dieses Gottesbild nicht haben, die müssen vor vielen Dingen Angst haben. Die müssen Angst haben, dass irgendein Terrorist auf eine böse Idee kommt und genau ihr Haus in die Luft sprengt. Die müssen Angst haben, dass irgendein Machthaber auf dieser Welt auf dumme Ideen kommt und eine Atombombe genau auf unsere Stadt wirft. Die haben Angst vor allem. Aber wer Gott fürchtet und wer weiß, wer Gott ist, der braucht sich vor niemand sonst mehr zu fürchten, weil nur Gott hat das alles in der Hand. Dann bleibt uns nur noch diese Frage übrig. Also diese eine Frage, die haben wir immer noch nicht geklärt. Warum macht Gott es dann? Also warum lässt er Jakobus töten? Er ist es, der die Verantwortung dafür trägt. Wenn wir einen Schuldigen suchen wollen für Jakobus sein Tod, müssen wir am Ende bei Gott landen. Gott ist schuld, wenn wir das so wollen, an Jakobus seinem Tod, weil er es mit Leichtigkeit hätte verhindern können. Und da kommen wir zum Letzten. Es gibt keine Antwort auf diese Frage. Gott gibt uns keine Antwort auf diese Frage. Wir fragen diese Frage und es ist menschlich und ganz natürlich. Wir wollen es wissen, wir wollen verstehen. Gott, wie macht es Sinn? Wieso macht es Sinn, dass wir dahin geschlachtet werden wie Schlachtschafe, wie es im Römerbrief steht. Wie macht es Sinn, Gott? Und Gott beantwortet uns diese Frage nicht. Er sagt es uns nicht. Wir wissen nicht, warum Jakobus gestorben ist und Petrus überlebt hat. 5. Mose einfach nur nochmal als so ein Ding, da sagt Gott nochmal das Gleiche. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin es, der tötet und ich lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand retten. Das ist der Gott, den wir haben. Ihm gehört alles. Mir ist sehr wichtig, dass wir das ganz deutlich sagen, dass wir keine Antwort auf diese Frage haben. Warum wird Jakobus getötet und warum wird Petrus gerettet? Warum ist es mir so wichtig? Weil das im Leben voll oft so ist. Wenn Leute mit Leid zu uns kommen, dann denken wir, es würde sie trösten, wenn wir ihnen den Grund nennen können. Aber wir können ihnen den Grund nicht nennen und alles, was wir versuchen, ist alles töricht. Das ist genau das, was Hiobs Freunde versucht haben. Hiob, wahrscheinlich leidest du deswegen und deswegen und deswegen. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie Hiob sein Leid nur größer gemacht haben. Wir müssen uns das sparen. Meistens, fast immer, würde ich sagen, können wir nicht sagen, warum Gott etwas tut, weil Gott es uns nicht erklärt. Gott sagt uns nicht, warum er Dinge tut, warum wir bestimmte Dinge in unserem Leben erleben. Er sagt uns das alles nicht. Es gibt ganz allgemeine Gründe, warum Gott Leid zulässt, Dinge, die wir aus der Bibel lernen, also so ganz allgemein, wo Gott sagt, manchmal lasse ich Leid deswegen zu, manchmal deswegen. Es gibt zum Beispiel die Prüfung des Glaubens. Das ist zum Beispiel bei Hiob so gewesen. Hiob, sein Glaube wurde geprüft und deswegen ging er durch dieses Leid. Oder Abraham, sein Glaube wurde geprüft und deswegen ging er durch das Leid, dass er seinen Sohn opfern muss. Schreckliches Leid. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, warum man Leiden erlebt, zum Beispiel wegen Sünde und wegen ihrer Konsequenzen. Hier das Haus Davids und das Schwert, das nicht vom Hause Davids weichen wird. Das ist das, was der Prophet zu David sagt. Er sagt, David, weil du die Frau deines Nächsten genommen hast und weil du ihren Mann umgebracht hast, deswegen wird das Schwert nicht von deinem Haus weichen. Da ist Leid wegen Sünde gekommen. Dann gibt es das, dass man mitgetroffen wird vom Gericht. Daniel zum Beispiel oder Jeremia, gottesfürchtige Menschen. Jeremia war ein gottesfürchtiger Mann, aber der erlebt schreckliches Leid. Warum? Weil er in einem Volk lebt, das gottlos geworden ist und das von Gott bestraft wird. Und Jeremia ist halt auch dabei. Und er erlebt dieses Leid genauso wie sein Volk. Daniel genauso. Dann lernen wir, dass Leid Erziehung und Züchtigung ist. Also so wie dass Gott uns erzieht durch das Leid. Im Hebräerbrief lesen wir das. Dann gibt es eine andere Art von Leid, und zwar die Teilnahme am Leiden Christi. Da redet der Petrusbrief davon, dass er sagt, wir leiden mit Christus mit sozusagen. Wir vollenden das Leiden Jesu Christi. Also Jesus hat gelitten für unser Wohl. Und wir sind würdig geachtet worden, an seinem Leiden teilzuhaben. Wir leiden auch zum Wohl von anderen Menschen. Durch unser Leiden wirkt Gott in dieser Welt. Und das ist etwas, was uns Jesus ähnlich macht. Das kann auch Leiden sein. Dann geistliches Wachstum, zum Beispiel im Jakobusbrief sagt er, Leiden ist oft ein Ding, um uns stärker zu machen, damit wir erwachsen werden. Und dann ein Geheimnis Gottes. Wir wissen es einfach nicht. Zum Beispiel im Jesaja. Das ist dann einfach so, Gott sagt, hey, ich mache Dinge und du verstehst sie nicht und ich erkläre es dir nicht. Weil ich Gott bin und du bist ein Mensch. Und ich mache die Dinge, wie ich sie für gut halte. Ich mache es richtig und ich mache es gut. Du musst mir da vertrauen. Was genau das jetzt bei Jakobus war, können wir nicht wissen. Und vielleicht die wichtigste Frage, die sich eigentlich dir stellt, warum trifft dich Leid? Das kann man dir wahrscheinlich auch nicht beantworten. Warum stirbt dein Ehemann, deine Frau, dein Kind? Warum musst du krank werden? Diese Frage kann dir niemand beantworten. Aber, und ich möchte jetzt sozusagen, Gott antwortet nicht auf diese Frage normalerweise, aber Gott sagt uns etwas anderes. Er sagt uns, du musst nicht wissen, warum bestimmte Dinge dir passieren. Du musst etwas anderes wissen. Du musst eine Sache wissen und meine Antwort auf deine Frage, ich beantworte nicht deine Frage, ich sage dir was anderes und zwar, ich sage dir das und ich würde gerne, dass wir das einfach mal anhand von dieser Stelle machen im Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 5 bis 8. Wenn wir uns das wirklich mal, wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, was Gott da schreibt. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Also der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, das ist doch eine Ermutigung, oder? Mein Sohn, Gott bestraft dich. Gott weist dich zurecht. Gott erzieht dich. Gott züchtigt dich. Gott baut an dir. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, den lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Also, und hier ist so ein bisschen die Antwort. Eigentlich, wenn ihr Nöte erlebt und ihr fragt, warum kommt diese Not auf mich? Und du weißt den genauen Grund nicht. Dann sagt er, Wenn ihr Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Wenn wir durch Nöte gehen, egal durch was sie kommen, egal wie sie aussehen, dann sollen wir sie immer als etwas sehen, was Gott in unser Leben schickt, zu unserem Wohl, zu unserem Besten. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit all seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, dann würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Also eigentlich sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, wenn ihr schwere Zeiten erlebt, wenn Gott euch schlägt und wenn Gott euch durch Leiden gehen lässt, dann soll es euch eigentlich ein Trost sein, weil das bedeutet, dass ihr seine Kinder seid, dass er euch lieb hat, dass er an euch was verändern will, dass er an euch arbeiten will. Das ist es, was Gottes Antwort ist auf unsere Fragen, auf dieses Warum. Wenn du ein Gotteskind bist, dann musst du dich darauf einstellen, dass Gott dich schlägt. Genau mit diesen Worten sagt es hier der Schreiber. Er sagt, Gott schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Jeden Sohn und jede Tochter. Wenn du Gottes Kind bist, dann musst du dich darauf einstellen, dass Gott dich schlagen wird. Aber er wird es tun als ein Vater, der dich liebt. Und das ist etwas, das ist keine Antwort, die den Gottlosen und den Ungläubigen irgendwas bringt. Wenn sie uns fragen, warum lässt Gott Leid in deinem Leben zu, dann kannst du ihnen das sagen, aber es wird sie nicht zufriedenstellen. Aber dich kann es zufriedenstellen, weil du Gott kennst, weil du weißt, wer Jesus ist, weil du weißt, wie Jesus dich liebt, weil du weißt, dass Jesus alles gegeben hat, um dich zu retten. Und weil im Römerbrief steht, wenn Gott seinen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns jetzt nicht alles geben mit ihm? Alles, was wir brauchen, wird er uns immer geben. Und wenn es schwer wird, dann nur zu unserem Besten. Gott lässt das Leid über die Gemeinde kommen, offensichtlich um sie zu erziehen, um einzelne Menschen zu erziehen. Und das ist es, woran wir glauben und woran wir uns festhalten dürfen. Amen. Stehen wir auf und ich bete noch. Herr Jesus, danke dir dafür, dass wir dich kennen dürfen. Herr Jesus, wenn wir uns fürchten vor Leid, wenn uns Leid zu schwer wird, dann wollen wir auf dich schauen. Dann wollen wir schauen, wie liebevoll und freundlich du bist. Dann wollen wir schauen, wie du dein Leben gegeben hast für uns, wie du geweint hast um unsere Verlorenheit, wie du getrauert hast darum, dass wir keinen Hirten haben und wie du all das gegeben hast und wie du durch dieses schreckliche Leid gegangen bist, fern vom Vater zu sein, alle Sünde, diesen ganzen Schmutz auf dich zu nehmen, nur weil du uns retten willst. Und wenn wir diese Liebe sehen, dann können wir Trost finden da drin. Dann können wir sicher sein, dass du uns nicht umsonst durch schwere Zeiten führst, sondern dass du uns sicher hältst. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du vor allem den Menschen, die so etwas erleben müssen, dass du gerade ihnen die Augen dafür öffnest, wie gut und freundlich du bist, wie barmherzig du bist. Bitte segne du. Amen.